Ich bin original vor 3 Minuten zur Tür rein und jetzt schon Recording gedrückt.
No Warm-up.
Nischt, keine Zeit für sowas.
Keine Dehn- und Lockerungsübungen am Start?
Nee, auf gar keinen Fall. Geht heute gleich los. Unverhofft kommt oft, habe ich gerade schon gesagt, als ich rein bin. Ich habe heute mit der Post eine Flasche Mystery Malt bekommen und war ein bisschen angefressen, dass ich jetzt die Flasche da habe und die nicht aufmachen kann, weil wir gesagt haben, wir wollen die in der nächsten Folge aufmachen.
So ist es.
Und habe dir das, meinen Unmut geschrieben und du hast gesagt, na komm doch vorbei. Und
genau.
Spontan haben wir uns heute wieder zusammengesetzt. Sehr schön, dass es geklappt hat.
Nein, das ist natürlich wirklich cool, dass sowohl du als auch ich das zufällig jetzt einrichten konnten. Besser geht's wohl nicht.
Ja, das letzte Mal, also heute ist Dienstag, wir saßen letzten Freitag das letzte Mal für eine Folge zusammen. Also sehr, sehr kurzer Abstand zwischen den Folgen. Mal gucken, wie
allerdings
wir das hier füllen. Die Whisky-Messen in Leipzig sind auch noch nicht vorbei, das heißt, den blicken wir gerade entgegen. Das heißt, wenn ihr das hört, wird schon die erste durch sein, zwar das Whisky-Weekend.
Genau.
Und wir freuen uns aktuell aber noch darauf und berichten dann demnächst darüber, was da so Schönes los war. Genau, ansonsten werden wir heute so ein paar aktuelle Themen ansprechen. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen belesen, habe so 2 interessante Sachen gefunden.
Belesen ist der Tim, deswegen trägst du auch Brille und alles heute.
Ich trage immer Brille.
Das war nur ein Spaß. Der intellektuelle Tim.
Ja, sehr. Ich habe sogar Bücher zu Hause. Ich habe ein Regal mit Büchern.
Er hat ein Regal.
Stimmt, ein Regal. Ich habe auch ein Regal mit Schallplatten.
Sehr schön, finde ich gut.
Insofern freue ich mich sehr. Das wird spannend. Mhm. Und ich würde mal sagen, es ist Zeit fürs Intro, lieber Olli.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Ganz genau.
Genau.
Genau. Ich starte heute mal mit dem Wasser auf jeden Fall. Gegen den Durst. Dann schauen wir mal, wie das weitergeht hier. Und wir hatten ja in der letzten Folge schon über die Mystery Malts von den Thompsons gesprochen. Und das Batch 3 kam jetzt hier nach Deutschland. Und ihr habt fleißig auf jeden Fall die Folge schon gehört und ich habe schon ganz viel Feedback bekommen, als Kommentare bei Spotify zum Beispiel, aber auch per WhatsApp und auf Instagram kamen schon direkt Kommentare beziehungsweise Nachrichten dazu, dass viele von euch entweder vergeblich versucht haben, so eine Flasche zu bekommen oder aber...
Aha, ist das schon jetzt ausverkauft?
Ich habe jetzt geschaut, die waren relativ schnell weg jetzt übers Wochenende.
Krass, habe ich gleich mitbekommen.
Ja. Oder aber manche von euch schon ein paar Flaschen davon gekauft haben, auf Schottlandreisen beispielsweise und da schon probieren haben können.
Beziehungsweise, ganz kurz, man kann ja auch schon die ganze Zeit bei den Thompsons Direct bestellen.
Das geht auf jeden Fall. Genau, das kann man immer machen, ist allerdings mit relativ hohen Kosten verbunden, Okay. Wenn ich mich erinnere, weil man ja den Pfundpreis bezahlt. Zwar keine Mehrwertsteuer, die muss man dann theoretisch und auch praktisch nachzahlen, glaube ich.
Aber wir kriegen immer noch den Brexit-Nackenschlag von den Steuern und allem.
Ne? Versand ist natürlich teuer, da ist es spannender zu warten, bis so eine Palette beim Importeur, ich glaube Kirsch ist es auch, ankommt und dass die dann hier in Deutschland irgendwie verteilt werden. Und irgendwie ist das System tatsächlich bei denen ein bisschen kacke. Ne? Die haben da ihre Ballots immer, das heißt, die hatten lange Zeit das große Problem ja, dass die Abfüllungen, die rausgebracht haben, sehr begehrt waren und dann auf dem Sekundärmarkt relativ kostenintensiv weiterverkauft wurden und dem haben sie so ein bisschen Riegel vorgeschoben und machen das Ganze jetzt immer mit ihren Flaschen über so ein Ballot-System. Das heißt, man kauft eine Flasche und bekommt dann erst zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt, ob man erfolgreich war, die Flasche auch erwerben zu können, um einfach dem aus dem Weg zu gehen, dass sich Leute davon jetzt 6, 7 Flaschen kaufen und die dann irgendwie auf dem Zweitmarkt verklingeln. So,
das ist eine Form der Lotterie, die ich nervig finde.
Genau, und das ist natürlich deine persönliche Meinung. Ich finde das eigentlich ganz gut. Auf der anderen Seite, was ich da ein bisschen schade finde, ist, dass es dann Leute gibt, die melden sich dann dort für die Lotterie an, nehmen quasi auf sich, dass sie auch ein bisschen mehr bezahlen, und einen Monat später gibt es die Sachen für 10, 15 Euro günstiger, ganz normal im deutschen Handel zu kaufen.
Das finde ich an so einer Lotterie auch nervig.
Ja, dann verschwimmt so ein bisschen der Sinn und Zweck.
Ja, ich finde einiges nervig. Also dieses, ich bewerbe mich auf eine Flasche, bei McKellen ist das ja immer in der Regel so,
ja,
und dann irgendwann kriege ich vielleicht mal eine E-Mail, dass ich da irgendwie jetzt 500 Euro ausgeben darf für irgendeine Buddel, wo ich gar nicht so genau weiß, was das ist. Mhm. Nee, also gefällt mir nicht. Da finde ich das Konzept jetzt hier hingegen viel, viel lustiger, weil es ist kein Collector-Kram, ne, weil oft sind diese Ballots ja irgendwelche teuren Kollektorenpullen, die nachher sowieso auf eBay landen. Es ist ein Preis und du kannst nicht verlieren. Also wenn du die kaufst, gewinnst du ja immer. Ne, es kann nur sein, dass du einen okayen Whisky kriegst von der Papierform her, oder eben eine Granate.
Möglich ist
so. Oder was dazwischen, ne? Genau. Also irgendwas zwischen okay und Granate kriegt man in jedem Fall. Man kriegt in jedem Fall für seine 70 Euro irgendwie einen anständigen Malt. Ich finde, das ist eine coole Idee.
Auf jeden Fall. Ich habe da, wie gesagt, mal irgendwann ein Interview zugehört, wie die das aufgezogen haben und wie die Idee dahinter war. Und ich finde, das spricht halt total dieses Sammler- oder Überraschungsei-Gen an, was wir alle irgendwo haben. Ne? Das heißt, man hat dann so eine Flasche, man weiß nicht, was drin ist, und irgendwie ist ja auch die Idee dahinter, dass es dann aufgemacht wird.
Und ja, ganz und das oft ist der kauft Punkt. Ich glaube nicht, dass die weggestellt werden, sondern nee, die werden aufgemacht, weil man wissen will, was drin ist.
Ja, auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, wenn man wirklich so hardcore drauf ist, was ich überhaupt nicht verstehe, dass es Menschen gibt, die so drauf sind, aber es gibt bestimmt Leute, die sind so hardcore drauf, dass die einfach zulassen und lange, lange wegstellen. Und dann kaufst du irgendwann so eine Flasche und du weißt nicht, was drin ist. Das ist natürlich auch spannend.
Kennst du die MDR-Serie Der Trödeltrupp?
Das gibt's auch auf D-Max. So ein okay. Ami-Ding, wo Leute quasi alte Garagen oder so,
ja,
oder
also,
Koffer,
ja, so und so Kram
kaufen, wo sie nicht wissen, was drin ist, und dann gibt es da immer so Schätze.
Genau, beim MDR ist das mehr so ein soziales Projekt. Ne? Da kommen halt so drei Flohmarktspezialisten oder zwei oder einer, je nachdem wie groß das Ganze ist, und helfen dann Leuten, ihre Sammlung, ihre Garage, ihren Keller leer zu machen. Und es gab mal eine Folge, da waren die bei so einem Ü-Ei-Sammler.
Ja.
Und der hatte aus den 90ern noch, keine Ahnung, 500 geschlossene Ü-Eier. Und meinte, weil die geschlossen sind, müssten die jetzt mega wert sein, weil sozusagen da ja diese ganz begehrten Figuren drin sein
können. Wie mit eingeschweißten Pokémon-Packs.
So, nur das Problem ist A, dass natürlich, das ist ja ein Lebensmittel drin.
Ach, da war auch, also das waren nicht die gelben Eier, sondern es waren tatsächlich richtige.
War Palette, also es war Scheiße. So eine Supermarktstieg. Und die haben denen den Zahn da relativ schnell gezogen. Haben gesagt, wir können gucken, was da drin ist, aber.
Das ist übelst räudig, Junge.
Du musst wissen, was das ist. Also du kannst, keiner kauft dir das für viel mehr Geld ab, als du damals bezahlt hast. Also ein Euro pro Ei oder so. War auf jeden Fall ganz lustig und es ist hier, glaube ich, ähnlich. Ich glaube, du musst die Dinger schon aufmachen, damit du deinen Spaß hast, weil das ist, glaube ich, eben nicht collectible, weil du eben nicht weißt, kriegst du einen 4-jährigen Loch Lee oder einen 27-jährigen Buchladi.
Das stimmt.
Ja, und das macht kein Collector mit.
Ja.
Glaube ich.
Was ich total cool finde, ist, dass die Flasche, die hat kein Etikett. Die ist bedruckt. Das ist quasi eine ganz schwarze.
Das sieht sehr gut aus. Erinnert mich an so eine Portweinbuddel.
Ja, das ist eine ganz schwarze Standard Liquor Bottle.
Ihr kennt diese Portweinflaschen, die es immer im Supermarkt gibt, so für einen Zehner.
Ja.
Daran erinnert mich die.
Genau, und die ist einfach schwarz und dann mit weiß ein riesengroßes Fragezeichen ist da drauf. Und hinten steht dann halt drauf Thompson Brass Mystery Malt und so ein paar Sachen, Series 3. Ich weiß gar nicht, ob sie drauf geschrieben haben, wie viele drin sind. Und was aber spannend ist, hier steht drauf, it may be old, it may be young. It may be rare or maybe not.
Ich finde das super.
But we think it's special.
Ja. Ich finde das super.
Das ist ziemlich cool.
Und ich finde das toll, dass du das Glück dieses Öffnens mit mir teilst.
Ja.
Und mich daran teilhaben lässt. Das finde ich total toll.
Das haben wir ja besprochen.
Tatsächlich. Ja, jetzt, wo die Flasche hier steht, freue ich mich noch mehr.
Ja, das ist wirklich so. aber Wollen wir das noch ein bisschen rausziehen?
Oder? Oh, du bist aber echt ein mieser Folterknecht.
Da wollen wir sie gleich aufmachen.
Wir können auch noch ein bisschen drumherum reden. Drumherum schwänzeln.
Ja, wir kommen da nochmal zurück. Die muss erstmal hier
Zimmertemperatur
bekommen. Genau, lass uns mal zu einem kurz noch einem anderen Thema kommen, was ich ganz spannend finde. Ich habe dir das vorhin als Nachricht geschickt, auf jeden Fall, weil ich es entdeckt habe. Und zwar Bruchladdy. Du hast ja gerade gesagt, 26-jähriger Bruchladdy könnte auch drin sein. Bruchladdy hat jetzt ein US-Exclusive rausgebracht, und zwar einen Rye.
Mhm.
Und das finde ich wiederum spannend. Das heißt, die müssen erstens neue Märkte erschließen. Zweitens scheint es so, dass die auf jeden Fall ausreichend Single Malt produziert haben und irgendwo auf Halde haben, was noch rausgefeuert werden kann. Das heißt, für mich klingt das irgendwie so, als würden die die Produktion aufrechterhalten wollen. Und also muss ja schon 3 Jahre mindestens her sein. Und ja, im Endeffekt dann schauen, wie man mit anderen Getreidesorten auf anderen Märkten, offensichtlich nicht so wirklich in den europäischen Märkten oder in dem europäischen Markt, als wenn man das als einsieht, erfolgreich sein kann und dann ins Mutterland des Roggenwhiskys geht und dort schottischen Rye Whisky von der Isle of Islay hin exportiert. Fand ich total spannend, diese Meldung, die da rauskam. Es war jetzt erst vor 2-3 Tagen oder so, dass die, habe ich bei Spirits Business gelesen, als US-Exclusive eben einen 7-jährigen Rye rausbringen.
Du, ich glaube, dass es einige Destillerien gibt, die einen Stück weit intensiver auch rumprobieren,
mhm,
und das nicht so wie Glenmorangie machen, dass es für eine Abfüllung pro Jahr reicht, sondern vielleicht ein bisschen mehr machen.
Mhm.
Die Middleton Distillerie hat ja auch einen Rye.
Ja.
Ne, also der Powers Rye, den gibt's. Und dann gibt's von der Middleton Distillerie noch, wie heißt die? M&M, Madness and irgendwas. Ist auch eine Brand von der Middleton Distillerie.
Ja.
Punkt, Punkt und Madness, glaube ich, heißt die. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber da gibt es auch so, da sind Grain Whiskys drin und die werden damit Rye gemixt und weiß der Geier, Mashbill-Kram und so.
Ja.
Ne? Und deswegen, also es gibt selbst gibt's irischen Rye und so. Das heißt, auch eine große Distillerie wie Middleton, die ja eigentlich wahrscheinlich 99,8% Potstill Whisky macht und Grain Whisky, hat immer noch die Lust daran, die Kapazitäten zu sagen, wir experimentieren hier mit Rye Rum und bekommen dann genug, um so eine Marke wie Powers, die ja ein Big Seller ist, einfach mal mit einem 30 oder knapp 30 Euro Rye auf den Markt zu werfen.
Mhm.
Ne, also jetzt keine teure hier Sammlerflasche, gibt es nur 100 Stück von oder so, oder 100, was weiß ich, 1000 Stück von oder so, sondern eine Breite in den breiten Massenmarkt zu werfen.
Ja.
Ne, weil Powers ist halt da eine.
Das war die grüne Flasche, die du da mal gekauft hast.
Das war die grüne, genau. Die habe ich mir, da war ich so überrascht, als ich die entdeckt habe im Laden.
Mhm.
Die habe ich mir in Mömbris beim Besuch der Ox Distillerie gekauft, die jetzt Greg's Distillerie heißt, warum auch immer.
Oh, spannend. Wer weiß.
Wer weiß. Weiß nicht, wer Greg ist, aber das Restaurant ist irgendwie zum Ochsen, deswegen fand ich Ochs-Distillerie ganz passend, ja, die ja in der, im Restaurant drin ist. Jetzt haben sie sich umbenannt in Gregs Distillerie, vielleicht heißt der Inhaber Greg oder Gregor oder so, keine Ahnung.
Möglich. Aber zurück zum
Bruchladdy. Aber auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen, ganz kurz, dieses Experimentieren und dann da eben halt auf einem etwas größeren Scale, finde ich cool. Bruchladdy hat ja auch relativ früh angefangen mit dem Gin-Thema auf der Ugly Betty, ne, so ein High-Quality-Gin zu machen und so. Also ich glaube, die sind schon sehr affin auch für andere Dinge und nicht nur auf diesem, wir machen nur Single Malt mit.
Was in dem Artikel auch stand, also leuchtet auch irgendwo ein, ist, dass ja Bruchladdy mit Isla Barley und so weiter ganz viel Gerste verwenden, die auf Isla selbst wächst. Also irgendwie, ich glaube, die Hälfte ihrer Gerste, die für die Produktion verwenden, wächst auf der Insel. Und ein Aspekt ist dann im Endeffekt auch diese Monokultur, dass du nur Gerste auf der ganzen Insel hast, dass die halt auch mal eine Abwechslung reinbekommen und eben mal ein anderes Getreide anpflanzen, was eben dazu führt, dass man weniger Düngemittel und Herbizide, Pestizide, was auch immer, Fungizide benötigt, was dann irgendwie vielleicht da noch mit dran kommt. Und gerade wenn es auch wahrscheinlich in diesem ökologischen Landbau muss man ja trotzdem Pflanzenschutz betreiben, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist, dann dort eine Stabilität hinzubekommen und eine Roggenvarietät eben auch anzubauen, die dann dort im Endeffekt auch Vorteil für die Bauern und für die Anbauflächen bringt.
Sehr guter Gedanke, das kann mit Sicherheit eine Rolle spielen. Fruchtwechsel und dieser ganze Kram. Dass du nicht monokulturell arbeitest.
Ich weiß halt nicht, wie groß der Unterschied ist zwischen Gerste und Roggen auf einem Feld. Für mich marginal wahrscheinlich, aber offensichtlich war das auf jeden Fall.
Also ich könnte so diese normalen Getreide von Mais unterscheiden, wenn ich ihn auf dem Feld sehe.
Ja.
Weil ich das so, also, aber ansonsten bin ich da so. Wenn du mich jetzt auf ein Feld jagst, würde ich jetzt auch nicht unbedingt wissen, laufe ich gerade durchs Gersten- oder durchs Roggenfeld.
Ja. Ach so, ne, das würde ich erkennen auf jeden Fall, aber das Ding ist ja, wie gesagt, ob das jetzt so eine Auswirkung hat, das ist natürlich spannend zu wissen. Und was leider auch nicht da stand, ist, wie die Mashbill ist, also wie hoch der Anteil letztendlich an Roggen ist. Der restliche Anteil soll wohl Gerste sein.
Wenn es ein US-Batch ist, müssen es ja 51% sein.
Genau, aber wie viel es denn wirklich sind, das stand jetzt nicht da. Was aber da stand, ist der Preis 60 US-Dollar. Für einen siebenjährigen Rye von, also und ich meine, ich glaube, es gibt keinen anderen Rye von Isla. Das dürfte dann der einzige sein, den es überhaupt gibt.
Das ist aber völlig okay, auch für die Preise in den US, ne?
Ja.
Bist du auch schnell bei 60 Dollar. Ich meine, da gibt es auch viele günstige Ryes, ne? Du kriegst auch für 20 Dollar coolen Rye in den USA. Aber bei diesen ganzen Small Batch und Single Barrels und weiß der Geier was.
Ja.
Und da ist ja ein Rye von Isla, na, das ist schon was Besonderes. Von daher finde ich die 60 Dollar auch, für einen Siebenjährigen auch
das 50 Volumenprozent,
ja, immer. Also quasi in diesem Proof, wo auch viele Amis unterwegs sind mit 50%, aber dann eben 7 Jahre, das ist schon gut.
Ja, ganz spannende Sache. Mal gucken, ob da auch mal was nach Deutschland oder Europa rüber schwappt. Probieren wäre auf jeden Fall mal cool, würde ich auf jeden Fall machen. Ist ja ganz oft so, dass solche Flaschen auf dem US-Markt erstmal angesehen werden und dann das vielleicht auch nach Europa schwappt, wenn da was übrig ist oder das erfolgreich sein sollte dort. Insofern bin ich da ganz gespannt und ganz cool, dass da auch mal ein anderer Weg gegangen wird.
Ja, und ich sehe auch schon die vielen Flaschenteilungen der US-Reisenden, die dann immer eine Buddel mitbringen.
Kann sein, ne? Es gibt ja immer mal so ein paar. Du hattest damals, als der Macallan Classic Cut war ganz neu, ne? Das war 2017, das erste Batch.
Genau, Batch 1.
Das gab es hier gar nicht, da sind die Leute alle ausgeflippt. Dann gibt es ja aktuell einen Oban 15 in Fassstärke, exklusiv für die Amis. Kleinlich oder sowas gab es, glaube ich, auch. Ich weiß jetzt nicht genau. Oban habe ich auf jeden Fall gesehen. Das nervt mich ein bisschen, dass es den bei uns nicht gibt.
Der Tim redet jede Folge von Oban.
Da ist die Stimmung ganz oben.
Besser als unten.
Genau, und insofern schauen wir mal. Und US-Markt ist ja immer noch der größte für Scotch, wertmäßig. Insofern.
Ist das so?
Okay. Ja. Also ist
hätte zwar, ich für Scotch gar nicht gedacht, da hätte ich gedacht, für Europa wäre mehr.
Für Scotch ist das tatsächlich der größte Markt. Ist ein bisschen zurückgegangen zuletzt, aber immer noch wertmäßig zumindest der größte Markt. Und ich hatte jetzt gesehen, dass so ein paar Märkte, die ich gar nicht, also so kleine Märkte beziehungsweise einzelne Länder im Ganzen schon am Aufstreben sind. Darunter war so, also okay, Indien, klar, ne? Das
mit, hören wir ja die ganze Zeit.
Genau, den neuen Regulierungen da sich ein bisschen entspannt. Aber so Länder wie Polen zum Beispiel entwickeln gerade einen relativ großen Durst nach Scotch. Das fand ich irgendwie ganz interessant auch noch, dass da auf jeden Fall ein bisschen was geht. Auf der anderen Seite Asien wohl um, ich glaube, über 20% eingebrochen.
Ist sowieso komisch. Manchmal kommen ja aus Polen auch so Flaschen hier rüber geschwappt. Irgendwelche Glenfarclas-Editionen, die es, also Sonderflaschen, die es nur in Polen gibt. Dann hat Lidl nur für Polen einen Isla Ben Bracken 30 Jahre rausgebracht.
Ah, okay.
Nur für Polen. Mit 46%, 30 Jahre alten Isla.
Ja,
es gibt non-peated.
Vielleicht liegt es an dieser, dieser Verbindung Polen-Schottland. Also als ich irgendwann mal in Schottland war, war es auf jeden Fall so, habe ich in Edinburgh gewohnt und das war quasi wie ein gesamtes polnisches Viertel. Also es muss relativ viele polnische Auswanderer geben, die nach Schottland gehen. Und vielleicht gehen dann auch relativ viele wieder zurück und nehmen dann eben dieses Getränk, die Kultur irgendwie so ein bisschen mit und dass das jetzt dadurch populärer geworden ist oder auch populär und dann vielleicht auch steigende Kaufkraft dazu führt, dass da auch ein bisschen mehr Scotch konsumiert wird. Was auch noch spannend war.
Ganz kurz, um Polen abzuschließen, wenn du in Polen auf die Lidl-Seite gehst, habe ich nämlich auch ausprobiert, dann siehst du, dass es ein riesengroßer Scotch-Spirituosen-Shop ist. Also nicht so wie bei uns beim Lidl, also auch online nicht, wo du halt so die Standards hast, ne? So Aberfeldi 12, Glamorangi 10, weiß der Geil so, ne?
Ja.
Und da hast du aber die ganze Range hoch bis in die Top-Produkte.
Ah.
Also, klar, keine unabhängigen Abfülle, sondern Originalabfüllung, aber da wirklich die ganze Bandbreite, ne? Da hast du dann alles von Lagavulin, alles von Artback, also wirklich eine Riesenauswahl. Wie es hier nicht ist. Ich denke immer, das ist einheitlich überall, aber das ist gar nicht so, sondern das scheint dort eben dann ein anderer Markt zu sein, wo sich das lohnt, wo sich es für einen Lidl hier nicht lohnt in Deutschland. Warum auch immer. Weil es hier vielleicht guten Einzelhandel gibt, den es vielleicht in Polen nicht gibt, I don't know. Aber Lidl ist auf jeden Fall in Polen sehr aktiv.
Was mir dazu einfällt, ist, dass ja sowohl Kaufland als auch Lidl ist ja, glaube ich, eine, ist ja Schwarzgruppe.
Genau.
Und dass vor allen Dingen Kaufland online als eher Marktplattform funktioniert. Das heißt, da kannst du als Händler dich anmelden und dann da dein Zeug verkaufen.
Ja, genau.
Lidl teilweise auch. Okay, kannst also auch nicht Lidl-Produkte, glaube ich, bei auf dieser Lidl-Plattform kaufen. Und das ist ja bei uns relativ wenig, finde ich insgesamt, dass du solche übergreifenden Plattformen hast. Und da habe ich jetzt auch wieder was Interessantes aus den USA gelesen, was die machen. Und zwar gibt es da zwei Unternehmen, die haben sich zusammengeschlossen. Und du kennst doch hier bei uns aus Deutschland sowas wie Check24 und so ein Kram, wo du übergreifend quasi immer die günstigsten Angebote suchen kannst.
Günstigsten Flüge, günstigsten
Pauschale, für jeden Scheiß,
Versicherung,
genau, genau, ja. Alles Mögliche. Ne? Und es gibt jetzt wohl eine neue Firma in den USA, die heißt Big Thirst Poor Now. Eine Firma war vorher Big Thirst, die andere Poor Now. Und zwar ist das eine ein Unternehmen, das vor allen Dingen für Hersteller, für Vertrieb gedacht war und im Endeffekt eine Verkaufsplattform, aber auch Marketing-Solution eben angeboten hat. Und das andere ist im Endeffekt nichts anderes gewesen als eine Suchmaschine, die dir die günstigsten Angebote für Weine, Spirituosen rausgesucht hat.
Also du suchst einen Händler übergreifend. 13 und genau. Dann.
Und die haben irgendwie so 20.000 Händler angeschlossen in den USA und sucht ja im Endeffekt das günstigste Angebot dafür raus. So, und die zwei haben sich jetzt zusammengetan zu so einer Superplattform, wo im Endeffekt der Vertrieb an die Kunden, also angeschlossen wird. Das heißt, die Kunden suchen etwas, die können dann dort mit irgendwelchen Special Offers sich natürlich einkaufen, kriegen aber gleichzeitig Marketing-Lösungen angeboten mit kompletten Analyse-Tools und so weiter und so fort. Und gleichzeitig kannst du aber als Kunde eben, also als kaufender Kunde, nicht als der Kunde, der als Business dahinter steht, kannst du aus ganz vielen unterschiedlichen Händlern auch an deine Spirituosen kaufen oder Weine kaufen. Und dann ist das Ganze als Full-Service gedacht. Das heißt, du kannst dann da und da kaufen und dann kannst du dir die Liefermöglichkeit auch noch aussuchen, ob du es irgendwo lokal abholst, ob du es dir liefern lässt, ob du sammelst und dann mit einer Lieferung oder alles einzeln liefern lässt und so weiter und so fort. Und da musste ich irgendwie dran denken, das kommt jetzt irgendwie so total diesem, wenn man das ökonomisch betrachtet, perfekten Markt irgendwie nahe. Du hast sofort als Kunde alle Informationen, kannst dir den günstigsten raussuchen, guckst eigentlich auch nur noch auf den Preis, weil Mehrwert wird dir eh nicht geboten. Das heißt, du weißt eigentlich schon, was du willst. Hast sofort die Information da, kannst sofort kaufen. Ach, und
aber auch hart, ne?
Das finde ich total traurig, dass es halt nur noch auf das runtergebrochen wird.
Wobei, ich glaube, bei den Amis ist es ja eben noch so, dass durch die verschiedenen Gesetzgebungen der Bundesstaaten das, glaube ich, nicht so ganz einfach ist, auch mit Versenden von Alkohol und so. Aber vom Prinzip für Europa wäre es eine harte Nummer.
Ja. Ne? Und also,
du müsstest ja als Hersteller würdest ja wahrscheinlich viel direkt machen. Mhm. Um eben, weil du sagst, die bräuchte die Händlermarge auch nicht mehr.
Das und mhm. du würdest
Smalls.com machen quasi als Diageo und sagen, dann mache ich da den Bestpreis, und wenn ich was in den Markt drücken will, wozu dann?
Aber das dafür nutzt ja zum Beispiel in Europa Diageo Amazon.
Ist ja, genau, ja gut, ist aber, ja nichts anderes. Aber da gibst du die Marge wieder ab.
Aber würdest
ja,
du hier
wenn,
ja auch.
Wenn es so eine Maschine gäbe, die dann, wo die Leute sowieso drüber, wenn die sowieso darüber kaufen würden.
Ja, aber du würdest ja dann trotzdem, angenommen du bist jetzt Diageo oder irgendein anderer großer Hersteller, du hättest ja dann trotzdem solche Signature-Markenseiten für deine einzelnen Marken, die dann auf dieser Plattform quasi über malls.com oder so angeboten werden. Ja, und dann musst du natürlich gucken, welchen Preis du da nimmst. Wenn du immer der günstigste bist, fein. Könnten natürlich aber auch andere Händler sein, die das unterbieten. Die Möglichkeit gibt es immer. Ja. Und das hast du ja eigentlich aktuell ja auch schon bei Amazon irgendwo so. Aber das ist halt noch ein Schritt weiter, dass du halt deine, als Anbieter im Endeffekt, all deine Marketingaktivitäten und so weiter darüber laufen lassen kannst, dass du Analysen bekommst, bla bla blub blub. Ob das jetzt so krass neu ist?
Ja gut, ihr gibt Idealo, Geizhals und so ein Kram, ne?
Ja.
Das Zweite ist, das, ich will nicht sagen, das freut mich, aber Diageo geht's ja gerade nicht so gut. Die haben ja gerade ihren Chef getauscht. Haben sich jetzt von Tesco, von der Supermarktkette jemanden geholt, der jetzt den Konzern auf Linie bringen soll.
Ja.
Also einen neuen Top-CEO. Finde ich auch interessant, dass man sich da jemanden aus dem Supermarktbereich nimmt.
Er zeigt ja, wo die Reise hingeht. Und genau. Jetzt haben die auch irgendwie ihre Zahlen, also veröffentlicht gehabt vom Anfang des Jahres, und stand ja auch so als so eine reißerische Überschrift, Diageo ist total unzufrieden mit Q1-Zahlen und so weiter und so fort.
Dann die Klagen in den USA wegen dem Tequila.
Ja.
Es ist vor Gericht, deswegen kann man nicht sagen, aber es ist wirklich sehr verdächtig. Mhm. Wo 100% Agave auf den Flaschen draufsteht und verschiedene Organisationen, Kunden Proben in Labore geschickt haben und festgestellt haben, da ist auch anderer Zucker drin, nicht nur von Agaven, sondern auch von Mais und von Getreide und sowas.
Ja.
Und das sind die Top-Brands, Don Julio, das betrifft hier Casamigos und so, ne? Also die teuren Premium-Tequilas von Diageo sind davon betroffen. Und das wird spannend. Das zieht gerade Kreise, immer mehr Organisationen, Bars, sonst was. Teilweise eine einzelne Bar schickt so ein Zeug einfach ins Labor. Das kostet ja heute nichts, sowas zu untersuchen. Mhm. Ne? Und das wird jetzt alle Marken irgendwie treffen. Und das ist ganz spannend. Ne? Die wehren sich natürlich jetzt alle und sagen, ja, das stimmt alles gar nicht. Wer kann denn garantieren, dass da wirklich unser Produkt ins Labor geschickt wurde und so weiter und so fort. Ne? Also die versuchen sich da mit Händen und Füßen zu wehren. Aber ich glaube, gegen Diageo gibt es mittlerweile irgendwie 6-7 Klagen oder so, ne? Von 6-7 verschiedenen Leuten mit den gleichen Laborergebnissen aus verschiedenen Laboren und so, ne?
Ja, naja.
Denen geht es ja gerade ganz schön an den Kragen, und bin ich sehr gespannt. Und da kann man nur hoffen, dass dieser Schindluder da keine größeren Auswirkungen zeigt im Sinne von Diageo oder eben halt dafür sorgt, dass die Leute wieder sauber arbeiten. Das wäre ja auch nicht schlecht. Weil der Agavenpreis ist im Keller, also daran kann es eigentlich nicht liegen.
Tja.
Ja, das ist echt Gier frisst Hirn, ne? Das ist so. Wenn dem so sein sollte, wir wissen es ja nicht, ne? Es ist ja noch nicht raus, aber in der Barszene und so sagt man schon, das Zeug kannst du eigentlich keinem mehr einschenken.
Oh, krass.
Und das ist ein krasses.
Ja, aber wenn es dann rauskommt.
Ich kriege ja einige von diesen Amerikanern, bin ich auf einigen von diesen Barverteilern und so drauf, ne? Auf diesem E-Mail-Rundschreiben und zu dem Thema, weil mich das ja interessiert wegen dem Tequila-Thema. Und wo ich weiß, da wird öfters über Brands und sowas geschrieben, da bin ich dann drauf und die sagen alle, ja komm, wenn du deinen Kunden was Gutes tun willst, Finger weg. Dann bleibst du einfach von Diageo-Produkten gerade weg.
Ach Mann.
Ja. Ja, überleg mal, du zahlst $50 für so eine Buddel, ne? Und die Leute sagen, schmeckt eigentlich gar nicht so richtig nach Tequila. So kommt das ja, ne? Die sagen ja, die Qualität ist irgendwie nicht gut.
Ja, auf der anderen Seite, was ich irgendwo gelesen hatte, war auch, dass es jetzt natürlich gab es diesen ersten Fall, und dass da natürlich jetzt in den USA einige Leute aufgesprungen sind, weil sie da halt Lunte gewittert haben, ne? Und dachten, ey, da kann man Geld mit verdienen, und haben dann quasi auch in einem anderen Bundesstaat quasi eine das zur Anzeige gebracht, das vor Gericht gebracht im Endeffekt.
Du, die sind mit ihrem Rechtsanwalt quasi, in ihrem Notar gibt es ja in dem Sinne nicht, ja, mehr, aber mit Zeugen in den Supermarkt, haben die Flaschen gekauft, haben die dann versiegelt,
ja,
dann ins Labor, also haben diese ganze Kette abgelaufen, damit da möglichst vor Gericht eine, ja, Beweiskraft, ja, da ist. Der Gio zweifelt ja alles an, die zweifeln ja die Verfahren an,
ja, ja,
im Labor, ja, und weiß der Geier was, ne? Aber ist schon, das ist schon episch, ne? Also da geht, das ist ein Milliarden-Dollar-Business, ne? Das ist schon crazy.
Verrückt.
Genau, und ich habe da so alle zwei Monate kommt da mal so ein Artikel über den aktuellen Stand, wie das vor Gericht gerade steht und welche Marken betroffen sind und welche neuen Klagen es gibt und so. Und da ist richtig, das ist so ein Rad, was immer größer wird gerade.
Ja, die Auswirkungen dann, ne?
Das ist ja, klar,
ist ja ein Riese. Wahnsinn. Lass uns gleich noch auch mal auf jeden Fall auf Tequila und Mezcal zurückkommen, aber vorher, jetzt reißen wir die Buddel mal auf, würde ich sagen.
Jetzt, wo wir das Thema komplett gewechselt haben, ist der Tim hier auf dem anderen drauf. Sehr schön.
Da ist ein Fragezeichen drauf.
Kratz dir mal einen Tisch, du Hund.
Willst du einen Tipp abgeben?
Nö.
Okay. Dann schaue ich mal. Einmal hier oben aufgerissen.
Oh. Ich sehe eine 16.
16 Jahre alt. Royal Prakla.
Oh, cool.
Schauen wir mal.
Darf ich mal ganz kurz gucken?
Warte, ich würde gerne mal noch die Seite abmachen, weil hier steht noch was drauf.
Ach so, okay.
Das heißt, manchmal habt ihr ja so eine Kapsel, ne? Das ist auch bei den Thompsons, die haben so schöne Alu-Kapseln oder sowas. Mal gucken, was es genau ist. 16-jähriger Prakla steht auf jeden Fall schon mal da. Jetzt kriege ich natürlich das Ding ja nicht auf. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Weil wäre ja spannend, auch mal was für ein Fass ist, oder? Schauen wir gleich.
Nee, ich hole ein Messer, Sekunde.
Ein Messer?
Ja.
Ja, normalerweise kannst du die doch einfach abreißen. Ah, oh, ey.
Finger weg.
Warte, ich hab's.
Finger weg.
Ah, sieht gefährlich aus. Okay, reicht. Jetzt können wir es abzupfen. Vielen Dank. So, da ist das gute Stück. Siehst du, hast du es hier natürlich abgeschnitten. Ah. Oh. Fast steht nicht drauf, aber schauen wir gleich online nach. Es gibt ja eine Website dazu.
Dann haben wir jetzt ganz umsonst das abgefummelt hier.
Das ist korrekt. Magst du uns mal einen Schluck davon eingießen, mein Lieber?
Ja, mache ich gerne. Ich wollte nur noch einmal die Notes noch mal zum Besten geben. Royal Prakla, 16 Jahre alt, abgefüllt mit 48,5 Volumenprozenten.
Ja, sind die immer, sind alle mit 48,5 tatsächlich, und das ist eine von 256 Flaschen und die Wahrscheinlichkeit, die zu ziehen, waren 5,3%, und es ist ein Refill Hogshead.
Geil. Also ich finde Royal Prakla interessant, weil es ja kaum oder wenig unabhängig abgefüllte gibt, und weil es ja eigentlich nur diesen 12er gibt von Diageo, den ich nicht so toll finde.
Ja.
Ich habe den mal gehabt, der hat so eine sehr krasse, eichige Note gehabt. Ich fand den nicht so gut. Aber ich habe schon von einigen gehört, dass die Destillerie ganz cool finden.
Wir hatten doch mal den Royal Prakla 18 aus dem Palo Cortado Fass, oder?
Tim, mein Gedächtnis, dein Gedächtnis.
Ich glaube.
Von welchem Abfüller?
Nee, original abgefüllt.
Echt?
Das war so ein Ding. Der hat, genau, ja, hier, das ist die Flasche. Die hatten wir mal im Poddy.
Ah ja, okay.
Den 18-Jährigen. Fantastisch war der. Der war relativ schnell auch unter die Leute gebracht.
Genau, siehst du, das habe ich ganz vergessen. Die haben ja ein neues, es gab ja früher nur den 12er, jetzt gibt es ja einen 12er, einen 18er und einen 21er oder einen 20er oder
ja,
so.
Ja.
So drei Stück gibt's, ne? Aber die sind alle so Sherry-Dinger, alle so dunkle Buden.
Nee, aber der Palo Cortado, der ist voll hell.
Nee, also, aber die neuen sind doch eher Sherry-Abfüllung, oder?
Ja, kann sein. Spannende Brennerei auf jeden Fall, weil fließt. läuft
gar keine Ahnung
unterm Radar.
Der Name ist schon mal scheiße.
Ja, 12 Jahre alt, das ist so eine dunkle Sherry-Suppe.
Genau.
Ne? Der ist auf jeden Fall richtig, richtig düster. Aber das, was wir hier im Glas haben, ist auf jeden Fall nicht richtig düster. Das ist relativ hell, würde ich sagen.
Das ist sehr hell und das ist so ein richtiges, typisches Hogshead.
Ja.
Weißt du, wo ich bin? Bei Whisky. Speyside. Mhm. Erinnert mich an diese Signatory Buddels, die mit 19 Jahren drauf. Mhm. Hell. Oh, die früher, die hatten diese 46%, ne? Diese Non-Chill-Filtert. Mhm. Irgendwie 17 bis 21 Jahre alt, Bourbonfass hell. Speyside, fruchtig.
Ja, total.
Leicht.
Sehr coole Nase auf jeden Fall.
Die gefällt mir auch sehr gut.
Wahnsinn. Ich habe gerade nochmal geguckt, Royal Proctor, wo das liegt. Das ist in der Nähe vom Loch Ness, also so nördliche, der südliche Teil der nördlichen Highlands.
Er hat eine ganz leichte Lacknote, aber im angenehmen. Also jetzt nicht jetzt Igitt chemisch, sondern so ein bisschen so.
Lack in lecker.
Ich
wollte gerade sagen, Lack ist ja manchmal auch nett.
Nicht Lack und Leder, sondern Lack und lecker.
Das nächste T-Shirt für dich. Ja, kommt auch schön frisch aus der Nase, ne? Oder in die Nase.
Es gibt das halt immer weniger, ne? Und deswegen feiert man das immer so, wenn man mal wieder so eine Flasche in der Hand hat. Einfach Bourbonfass, Refill.
Ja, aber ist halt, du hast halt beides. Du hast Würzigkeit, du hast was Fruchtiges, Vanille kommt durch. Vanille.
Ganz leichter Muff.
Ganz leichter Muff. Leichtes Zwicken auch in der Nase, muss ich sagen.
Ja.
Du nicht?
Nee, schockt mich jetzt nicht gerade.
Ich schon. Linkes Nasenloch, zwickt es ein bisschen.
Warte, ich spritze dir mal was ins Auge, mal sehen, was das Tränt leicht. Das sind Achterträne.
Weißt du, was du hast? Tatsächlich hier in der Nase. Sägespäne.
Oh ja, so ein bisschen die.
Wenn du Holz frisch.
Tischlerei.
Wenn du Holz frisch sägst, du hast so helle Sägespäne. Schön. So, ich probiere mal.
Ja, mach das mal. Also, mich erinnert das tatsächlich so ein bisschen an diese Signatory Non-Chill-Filterflaschen, von denen ich ja viele gehabt habe über die Jahre. Und die ich, von denen ich noch ein paar im Schrank habe, die ich mir so oft aufmache, weil es kommt ja nichts mehr nach. Das ist ja halt irgendwie ein Todesding.
Funky Zunge.
Funky Zunge, dann probiere ich jetzt noch.
Funky Gaumen. Voll. Am Anfang säuerlich, was total spannend ist irgendwie. Und diese Säure geht irgendwann weg und macht ganz schön viel Eiche. Also die Sägespäne sind da. Macht so ein bisschen Holzplatz, was dann so den Mundraum ausfüllt. Und du hast aber allerhand Gewürze auch mit dabei auf einmal. Also das ist schon relativ würzig auf der Zunge. Gleichzeitig so eine Zitrone irgendwo.
Fast schon weihnachtlich.
Mhm.
Geht einiges gewürzmäßig, finde ich.
Ne? Also das Holz ist da. Das hat gewirkt, auch wenn es ein
Refill ist. Das hat so einen scharfen Zimt, Kardamom irgendwie. Also jetzt nicht im Sinne von eine Zimtbombe, ne? Sondern so, du hast das so als leichten Hintergrund. So, wenn ich Kräuter. Das Kräuterig ist der italienische Kräuter, Rosmarin oder so.
Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich war gerade so kurz ein bisschen so, oh, schade, kein Kleinlisch. Ja, Mist, kein Furelati 26.
Also das finde ich, ist berechtigt immer zu sagen, schade, kein Kleinlisch.
Ja, das stimmt.
Ich habe beim Friendly Mr. Z in der WhatsApp-Gruppe hat jemand heute oder gestern eine Bulle aufgemacht und das war ein 26-jähriger oder 27-jähriger Glenrothes. Wäre nicht so ein Glenrothes-Fan, ne? Aber hätte ich auch gedacht, wenn ich den bekommen hätte, da war auch die Chance sehr gering, so einen zu kriegen.
Ja.
Hätte ich mich da jetzt so drüber gefreut. Glenrothes,
auf jeden Fall.
Weiß ich nicht.
Die alten sind, glaube ich, also ja. Wie gesagt, ich hatte so Probleme mit manchen so mittelalten Glenrothes, aber Glenrothes aus dem Sherry-Fass ist oft echt lecker.
Ich weiß nicht, was für ein Fass das war, keine Ahnung.
Ja.
Aber da gab es halt nur ein paar Flaschen von und es war halt auch irgendwie in dem Batch halt. Aber wie gesagt, finde ich, hast du jetzt nichts falsch gemacht?
Nee, auf jeden Fall nicht.
Und die Vorfreude war natürlich enorm und die Spannung. Das hat schon Spaß gemacht.
Jetzt steht er hier offen.
Jetzt will ich nicht mehr.
Ja,
brauch noch eine Flasche.
Aber ich habe gerade gesehen, die gibt es auf jeden Fall doch noch. Ne? In so vereinzelten Shops. Aber anstatt vom UVP jetzt schon teilweise 10, 15 Euro mehr.
Das finde ich nicht gut. Das finde ich doof, weil du nicht weißt, was du kriegst, deswegen finde ich das Quatsch.
Ja, ja, aber ich kann dir nur sagen, dass es so ist.
Und ich kann dir nur sagen, dass so wie es ist, nicht sein soll.
Das ist absolut korrekt. Aber darüber haben wir ja sowieso keine Macht.
Das wäre philosophisch ein naturalistischer Fehlschluss.
Genau.
Vom Sein aufs Sollen zu schließen. Entschuldigung. Ja, das war ein langer Tag heute. Ich bin schon um 5 Uhr aufgestanden.
Geht das Studium wieder rein?
Nee, aber ich lese gerade momentan ziemlich viel Zeug. Vor allen Dingen soziologische Texte lese ich gerade. Ja.
Einfach, weil es dir Spaß macht, oder?
Ja, genau, weil ich mich interessiere.
Das ist das Beste, wenn man sich interessiert. Mhm. Ich lese gerade auch, allerdings eher historisch.
Auch interessant.
Ich überlege gerade.
Ich habe im Urlaub was Historisches gelesen.
Was denn?
Die Getriebenen. Mhm. Von einem konservativen Autor. Robin Alexander heißt er, das ist so ein Weltjournalist.
Ja.
Der hat über die Phase gesprochen, wo Merkel 2015 die Grenzen aufgemacht hat und darüber geschrieben.
Ja.
Und wie die Politik hat sich in diese Politik selber reingetrieben mit der offenen Grenzen und wie die Entscheidungen so ganz kleinteilig, fein ziseliert, wer hat an wen und wo gab es hier ein Treffen und da und so. Das war so als Urlaubslektüre super spannend.
Glaube ich.
Das Buch ist ja kurz danach rausgekommen, da hätte ich es, glaube ich, nicht so spannend gefunden, aber jetzt im Abstand von 10 Jahren, über diese 6 Monate, ein Jahr, 12 Monate, um die es da ging, so 2015, 2016, fand ich sehr interessant, hat mich gefesselt im Urlaub. So in Kroatien am Pool sitzen, kann man sich so eine schwere Lektüre dann auch mal relativ entspannt reinziehen.
Ja.
Das war quasi Geschichte.
Wo du das gerade sagst, mit dem Versatz von 10 Jahren, da gibt es was ganz Spannendes, und zwar ist das ein Magazin, das heißt Delayed Gratification. Könnte was für dich sein. Die schmücken sich mit dem Beinamen Slow News. Die bringen Nachrichten raus mit einem zeitlichen Versatz von einem halben bis einem ganzen Jahr. Das heißt, die schauen, was war Anfang des Jahres und bringen dann im Oktober, November darüber einen Beitrag in ihr Magazin.
Mit der Frage, ob es gut gealtert ist oder?
Mit zeitlichem Abstand. Und können dadurch das Ganze besser im Gesamtgeschehen einordnen. Und das ist total cool. Mhm. Hatte ich eine Zeit lang abonniert. Aber irgendwann, ich wechsle dann ab und zu mal, hat das irgendwie 2-3 Jahre. Das war auf jeden Fall richtig cool.
Schick mir bitte mal den Link. Man liest und hört ja ziemlich viel Müll, der tagesaktuell irgendwie rumläuft.
Ja.
Und wo man gar nicht weiß, hat das überhaupt irgendein Spiel, ist irgendeine Rolle.
Ja.
Ne? Und du ziehst es dir trotzdem rein. Ne? Und müllst dich eigentlich quasi zu mit zu viel Zeug.
Ja.
Und ich bin auch so ein, ich nehme mir auch alles mit, ich höre Podcasts, ich gucke mir irgendeinen Scheiß an und so, ne? Lese Bücher. Und ob sich das alles so nachher als so werthaltig erweist, weiß man ja dann nicht, ne? Ob sich damit zu beschäftigen.
Wollte gerade sagen.
Wenn ich eine Zeit lese, sitze ich da manchmal irgendwie ein ganzes Wochenende an so einer Wochenzeitung.
Ja, das ist das ist ja ein Buch dann, im Endeffekt.
Ja, aber ich will nur sagen, für die Zeit braucht man Zeit.
Ja.
Karlauer Kuno.
Ja.
Ich wollte nur sagen, da ist dann auch manchmal so, ne? Da habe ich dann irgendwas gelesen. Und dann denke ich da später dran und sage mir, davon hast du aber auch nie wieder was gehört. Das war vorher eine Riesengeschichte.
Ja, Zeit mag ich irgendwie, sind viele spannende. Ich habe halt Zeit Online abonniert, wo du quasi die Wochenzeitung immer als E-Journal bekommst im Endeffekt. Mhm. Mag ich auch sehr. Aber was ich jetzt gelesen habe, beziehungsweise gerade lese, ist das Narrenschiff. Weiß nicht, ob dir das was sagt.
Ich kenne nur den Ausdruck von Alice Weidel, dass sie sagt, die CDU und SPD sei gerade steuere weiterhin auf einem rot-grünen Narrenschiff.
Ja, so ungefähr. Christoph Hein hat das Buch geschrieben und es ist wohl so ein bisschen die Geschichte seiner Mutter. Und zwar geht es.
Christoph Hein ist so ein konservativer
Ostautor. Genau. Ne? Es geht im Endeffekt um die Anfangszeit der DDR. Mhm. Und um diese ganzen Abgründe, die sich da auftun. Also geht ganz, ganz viele persönliche Schicksale, die da miteinander kollidieren.
Aber es ist ein Roman, ne? Wir reden jetzt nicht über einen, okay.
Ich glaube, es ist 500 Seiten oder so. Also schon, ich bin gerade, weiß nicht, zur Hälfte dadurch. Und es ist total spannend. Es werden quasi alle Themen gesellschaftlich angesprochen. von Religion bis Bildung bis dieses ganze politische System, von persönlichen Schicksalen. Es ist total mannigfaltig. Sehr, sehr spannend, das zu lesen und erschreckend teilweise einfach, weil es quasi in das Bild passt, was man selber hat, aber nochmal so persönliche Schicksale irgendwie, auch wenn es natürlich teilweise nicht der Realität entspricht, sondern im Endeffekt seiner Fantasie aber schon nah angelehnt sein soll, eben an die Geschichte der Mutter. Mhm. Und das finde ich auf jeden Fall gerade ganz spannend, aber auch so habe ich gerade irgendwie ganz viele Bücher rumliegen, die ich noch lesen muss. Der Stapel wird immer größer gerade, weil ich kaufe gerade Bücher oder habe mir auch zum Geburtstag ein paar schenken lassen oder gewünscht, wo ich einfach gesagt habe, ich wünsche mir ein gutes Buch. Das finde ich ein sehr unterschätztes Geschenk oftmals. Und deswegen freue ich mich gerade immer, weil es auch so Quality Time ist, sich mal hinzusetzen mit einem guten Buch. Und auch sowas, genau. Und du hast mir gerade hier eins hingelegt.
Gerade, was ich gerade lese, ich bin noch ganz am Anfang. Ich kann nur noch gar nichts drüber sagen. Von Nils C. Kumka, Polarisierung. So ein Sokam-Ding, ist ein Soziologe, der über die Frage analysiert, wie eine Gesellschaft polarisiert ist und was das vor allen Dingen mit dem Aufstieg des Rechtspopulismus zu tun hat, diese Verbindung von Polarisierung und AfD-Rechtspopulismus-Aufstieg, auch in Europa und so. Ich habe bisher nicht viel gelesen, um da was drüber sagen zu können, aber es ist auch ganz frisch rausgekommen, ist, glaube ich, ein halbes Jahr alt oder so.
Cool. Sokamp?
Sokamp, genau.
Ja. Sehr schön.
Das lese ich gerade. Aber das ist jetzt auch nichts, was man so nebenbei irgendwie wegliest. Da lese ich mal ein paar Seiten von, mal ein Kapitel oder so. Dann macht man
was ja okay
dazu,
ist.
Dann mache ich mir dazu Gedanken. Solche Bücher, die dauern bei mir immer ein bisschen.
Ja.
Die hämmer ich nicht wie ein Krimi mal eben an einem Wochenende durch oder so oder an einem Abend, sondern da sitzt man dann halt. Sowas liegt bei mir schon mal einen Monat.
Aber das ist ja schon dann relativ fix. Bei mir liegen Bücher länger.
Nee, also das kann auch noch länger liegen.
Ich würde sagen, meinst, es liegt einen Monat geschlossen oder nee? Nee, es liegt einen Monat, bis du es durch hast.
Ich, wie gesagt, ich habe jetzt.
Ja, okay, ist vom Format ja auch entspannt.
Ich habe die Seiten gelesen und ich bin da halt irgendwie, keine Ahnung, 2-3 Wochen dran. Das ist so 2 Wochen dran vielleicht.
Ja.
Da guckt man rein, liest ein Kapitel, dann legt man es wieder weg und dann.
Ja, genau, das ist aber schön. Das ist
nichts, wo ich mich so reinstürze und sage, ich muss das Buch in 2 Wochen verschlingen oder in einer Woche oder so. Dafür ist es auch zu komplex und zu kompliziert. Ich muss mir dazu irgendwie
Gedanken machen. Man muss auch mal Pause machen,
innehalten. Damit es irgendwie auch für einen irgendwie im Kopf sich sortiert.
Ich muss auch sagen, bei solchen Büchern muss ich manchmal auch Sachen. Ich lese dann irgendwie ein Kapitel und dann nehme ich mir irgendwie Zeit und sage, okay, ich lese jetzt nochmal, dass man es nochmal sacken lässt und das halt nochmal für sich so besser erschließen kann. Ne?
Ich habe ja Soziologie und Politikwissenschaft studiert. Ich bin das gewohnt, solche, also nicht jetzt gerade, das ist ein bisschen her, ne?
Ja.
Aber ich war das in den 90ern mal gewohnt, sowas zu lesen. Und das ist natürlich alles ein bisschen her. Aber deswegen fällt mir das relativ leicht und ich steige da nicht so schnell aus. Aber ich brauche heute, glaube ich, mehr Zeit. Früher hätte ich das schneller gelesen, schneller verarbeitet.
Ja, das ist ja.
Heute lese ich ein Kapitel und dann.
Ich meine, was bringt die Uni bei?
Gehe ich mit den Gedanken so ein bisschen schwanger und überlege darüber nach und denke mir, ist das so richtig und stimmt das und kann man das anders sehen? Und,
ja.
Und dann kann ich irgendwann weiterlesen, wenn ich so das Gefühl habe, ich habe das so.
Das ist ja auch ein bisschen Training, das meine ich gerade. Was bringt dir die Uni am Anfang bei, dich natürlich in komplexe Sachverhalte relativ schnell und gut einzuarbeiten und dann eben auch mal so ein Buch relativ schnell durchzuackern?
Hämmern.
Genau.
Ja klar, ich meine, am Ende des Tages kriegst du halt ja im Studium dann einen großen Kanon an Wissen und das musst du in relativ kurzer Zeit irgendwie einatmen und darüber reden können und diskutieren können und von daher ist das schon richtig so. Aber zurück zu Buddel. Ich könnte mir vorstellen, ein Tropfen Wasser wird dem auch gut tun.
Ich finde es gerade super.
Ich finde ihn auch super, aber ich glaube, der könnte auch noch mal ein bisschen aufmachen, ein bisschen breiter werden, ein bisschen cremiger werden vor allen Dingen.
Ja, das könnte sein.
Bourbonfässer mit einem Tropfen Wasser, wirklich nur ein Tropfen, werden manchmal etwas cremiger. Das könnte ich mir vorstellen, dass das dem gut tut.
Oh, jetzt habe ich den Tisch voll gekleckert, Olli. Ich mache es gleich wieder trocken.
Ja, Wasser ist nicht so schlimm.
Du bist auch jemand, ne? Dein Tisch, der muss quasi aussehen wie frisch aus dem Werk.
Der muss nicht wie frisch aussehen aus dem Werk. Da sind noch genug Furchen drin, aber ich mache natürlich nicht bewusst welche rein.
Das stimmt. Ich sage, ein Tisch muss das Leben repräsentieren.
Ja, du, ich weiß nicht.
Wenn oh ja. Du hast recht. Cremig.
Ich habe das, gut, dass wir das rekorden. Ich mache das als Short auf YouTube. Du hast recht. Hm? So eine Taste auf so einem Board, wo ich immer du hast recht.
Wo ich immer so es drauf gibt drücke. Einen TV-Beitrag über mich.
Über dich?
Und meine Partnerin. Wir haben als Studenten einer Freundin einen Gefallen getan, die war und ist, glaube ich, auch noch. Hat damals als Redakteurin und Produzentin für gewisse, ja, es war eine TV-Produktionsfirma gearbeitet und die haben einen Beitrag zur Mülltrennung gemacht mit uns und da kam dann auch mehrfach in diesem Beitrag vor, Tim hat recht. Ist dann auch irgendwann so ein geflügeltes Wort geworden.
Ich hoffe nicht, dass du gesagt hast, Mülltrennung bringt eh nichts.
Bio ist für mich Abfall. Nein, nee, ich habe das, ging halt so Sachen, wo kommt zum Beispiel, was machst du mit dem Toaster, den du wegschmeißen möchtest?
Na, den zerlege ich in seine Einzelteile und dann kommt das eine auf den Biomüll, das andere auch.
Genau, die Krümel auf dem Biomüll. Nein. Nee, Toaster kannst du zum Beispiel Restmüll schmeißen. Solche Sachen waren da halt.
Aber heute nicht mehr, glaube ich, ne?
Elektrokleingeräte gehen in Restmüll. Aber ich glaube, das wurde doch geändert. Nur wenn es keine Batterien hat.
Ah ja, Batterie, genau.
Batterie
ist der Gamechanger.
Genau, Elektrokleingeräte, die dürfen da nicht rein. Genau. Das ist ein Problem.
Und seitdem, alles heute eigentlich eine Batterie hat.
Naja, nee, ein Toaster halt nicht.
Ja, aber nur die nicht im Netz sind. Sobald da irgendwie ein WLAN-Modul drin ist, haben die auch eine Batterie. Ein
Toaster mit WLAN-Modul?
Na klar, ich muss doch irgendwie meinen Toaster, wenn ich nach Hause fahre, schon anstellen können.
Ich habe jetzt, ja, ich habe einen neuen Geschirrspüler bekommen, Alter. Und ich habe einen Geschirrspüler mit WLAN jetzt. Da ist mir noch kein Use Case eingefallen, dass ich einen Geschirrspüler mit WLAN bräuchte. Weil, wenn ich das benutzen würde, müsste ja der Fall eintreten, dass der Geschirrspüler fertig geladen inklusive Tab schon da steht und ich dann von extern auf Go drücke und ich komme nach Hause und dann ist frisch gespült. Das passiert einfach nicht.
Das heißt, passiert auch nicht.
Mein Geschirrspüler ist entweder geschlossen und ich habe drauf gedrückt und selbst wenn ich es vergessen habe, fällt mir das auch unterwegs nicht ein. Ja, dann habe ich es ja vergessen.
Ja, meiner ruft quasi beim Hersteller an, wenn er kaputt ist. Und macht ein Ticket auf an alleine.
Okay. Geil.
Also da muss ich mich, der meldet sich quasi selber, wenn der einen Fehler hat beim Kundendienst. Hm. Das macht natürlich nur Sinn, solange man noch Garantie hat, weil das ist teuer, glaube ich.
Aber ne? Das kommt drauf an, weil es gibt ja so Sachen, die vom Kundendienst auch ohne eine Garantie getauscht werden. Also genau. Unser Geschirrspüler, den wir vorher hatten, der war, ich glaube, 16 Jahre alt und hat immer noch ein gratis Update von Bosch bekommen, damit irgendwas nicht durchbrennt oder so. Und ich hatte gerade mein Auto in der Werkstatt, da ist die Garantie auch schon abgelaufen und ich hatte große Angst, ich fahre ja ein Automatikauto und da hast du ja in der Mitte quasi diesen Schalthebel, das ist ja, ich fahre einen Skoda, das ist nur so ein kleiner, in Sachsen sagt man ein Bippus,
ja,
ne? So ein kleiner Bippus.
Finde ich nervig, aber ja, haben die jetzt alle.
Ne?
Haben die
jetzt und alle. Das Problem ist, der hat immer angezeigt Getriebeschaden und
oh gut, voll
Getriebeschaden. Also hier Fehler, nee, nicht Schaden, Fehler Getriebe und noch eine Fehlermeldung mit Wählhebel. Ne? Habe ich dann mal gegoogelt und so weiter, dann wird er halt schlecht, weil steht dann da, okay, Wählhebel wechseln, ist nur dieser Wählhebel.
Schon mal 2000 Euro los.
Sind halt einfach nur Materialkosten 900 Euro. Ja. Und das Geile ist aber, ich hatte mein Auto jetzt beim TÜV. Und die meinen, ja, Problem ist bekannt, machen wir ein Software-Update, dann ist alles wieder gut. Da ist mir sowas von Stein vom Herzen gefallen. Ja, und das war auch, gibt es ja dann solche so Feldaktionen, die dann für alle durchgeführt werden. Scheißegal, ob du Garantie hast oder nicht. Du musst halt nur in die Vertragswerkstatt gehen. Dann könnt ihr das machen, wenn du zur ATU gehst oder so, dann funktioniert es natürlich nicht. Ist wie bei Whisky, geiles Zeug mit Beratung bekommst du beim Fachhändler. Ansonsten kannst du auch zu Globus gehen oder irgendwo online bestellen.
Wenn die Garantie rum ist, na klar.
Ja, aber ich meine, das ist ja nochmal ein Grund für solche Aktionen, dass halt für Fahrzeuge, die schon vielleicht ein bisschen älter sind, ich glaube, mein Fahrzeug ist jetzt 5 Jahre alt gerade, dass dann trotzdem noch Updates gratis aufgespielt werden, die eben sowas dann
Nee, verstehe ich schon. Aber es ist also auf der anderen Seite, wenn du also Mazda meiner Frau ist und Mazda 5, der ist jetzt 13 Jahre alt. Und den haben wir die ersten 3 Jahre, wo da irgendeine Garantie drauf war, haben wir den zu Mazda gebracht und da hat so ein scheiß Standardservice ohne irgendwas, ne? Hast du da 500, 600 Euro für bezahlt?
Habe ich auch gerade auch, ja.
Ne? Und dann gehst du zur freien Werkstatt und dann zahlst du einen 100er oder 150 für den gleichen Kram. Und aber, von daher, wenn du ja. eh keine Garantie mehr auf der Karre hast nach 3 Jahren, dann ist das auch egal. Und der Wagen, der hat nichts, ne? Also der, es läuft alles so.
Der läuft jetzt, und läuft und läuft und läuft.
Genau, andersrum jetzt, ich bin ja firmenwagenseitig auch, also habe ich das Glück, dass ich da nichts zahlen muss. Also, da wohne ich ja quasi in der Werkstatt. Nicht, dass der viel kaputt ist, aber da kommt irgendwie gefühlt gerade, immer wenn ich was erledigt habe, kommt eine neue Meldung.
Ach so. Ne? Aber also dass die das nicht sehen, dass man das alles gleich irgendwie abfrühstücken kann.
Nee, das ist das Blöde. Man darf nicht vorziehen bei einem, weil der Wagen
naja,
ist
ein die Leasingwagen. Intervalle, ja.
Genau, du darfst nicht vorziehen. Und ich habe jetzt schon eins vernachlässigt, ich hoffe, ich kriege da keinen Ärger. Da hatte ich UVV, das ist so eine sowas wie TÜV, nur jährlich für Firmenautos, total bescheuert. Dann Räderwechsel, dann hatte ich ja den Unfall. Jetzt im Oktober sollte ich in die Werkstatt wegen Standardinspektion und im November TÜV. Da hätte ich quasi jedes Mal einen Ersatzwagen, jedes Mal dahin, zurück, weiß der
gar nicht. Aber den TÜV hättest du auch so hingekriegt, vorzeitig, oder?
Nee, den kann ich, den TÜV darf ich eben nicht vorziehen.
Ach so, auch nicht.
Nee, weil dann verliert die Firma ja einen Monat TÜV.
Stimmt.
Deswegen, also das darfst du nicht machen. Aber ich schiebe quasi die Inspektion um einen Monat, scheiß drauf. Keine Lust jetzt schon wieder hinzufahren.
Ja.
Ich sage halt, ich habe keinen Termin gekriegt, fertig. Ne? So.
Wenn harter Cut, zurück zum Bracker.
Hier über einen Autotuning-Podcast.
Ja, das wird nice.
Weil ich bin da überhaupt nicht im Thema.
Ich habe keine Ahnung von Autos.
Ich weiß nicht mal, wie viel PS mein Auto hat, weiß ich nicht. Aber ich wurde letztens irgendwas gefragt nach Drehmoment oder so, keine Ahnung. Ja, steht das in den Papieren drin, habe ich gefragt?
Ja.
Der sagte, glaube ich, auch ja. Ich habe es schon wieder vergessen, weil es für mich so uninteressant
interessiert war. Interessiert kein Schwein. auf jeden Fall mit Wasser.
Ja.
Kriegt der eine ganz wundervoll weiche Nase, wird auf der Zunge ganz wundervoll weich und cremig, aber die Bitterkeit kommt ein bisschen nach vorne.
Ja, Wasser fördert oft ein bisschen Bitterkeit, ne? Ich muss nochmal einen kleinen Schluck nochmal nachgießen und probiere das auch.
Ach, gönn dir.
Gönn mir. Nimm die ganze Flasche. Ja, mach ich.
ja, die Bitterkeit kommt ein bisschen nach vorne und ich versuche es gerade einzuordnen, was es für eine Bitterkeit ist, weil es ist. Ach, ich würde nicht sagen, dass das irgendwie so eine Orangenschale. Ja, es ist schon genau sowas eher. Es ist schon eine holzige Bitterkeit, die aber nicht, die hast du wirklich nur so hinten im Gaumen. Es ist ganz spannend, wie die sich verhält. Aber die Cremigkeit auf der Zunge vorher ist richtig gut.
Ja, das ist schön cremig. Buttercreme.
Und so, als hättest du ein bisschen Zucker zu lange karamellisiert, ist so ein bisschen die Bitterkeit. Weißt du, was ich meine? Ne, das ist so hinten auf der Zunge, irgendwie merkst du es. Vorne ist es noch ganz sahnig irgendwie.
Ja, genau. Ja,
und hinten wird es dann so im Abgang bitter.
Ja, wobei ich muss sagen, so als Biertrinker mag ich das so den.
Ey, ich habe
Bitterkeit. Jetzt nicht also wertend, ist nicht unangenehm.
Nicht wertend, das ist quasi eine versuchsweise objektive Einschätzung.
Total bitter.
Übelst bitter, die Scheiße. Nee. Und die Nase. Ich habe hier mein leeres Glas. Ist herrlich. Also die Nase ist wirklich sehr schön. Und das ist witzig, ne? Noch vor ein paar Jahren gab es so viele Whiskys, die genau so gerochen haben, genau so vom Profil her waren. Hat kein Arsch angeguckt.
Ich schon. Aber die wurden dann immer zu teuer.
Ja.
Also die 19-, 20-jährigen Dinger wurden dann alle zu Vasen. Die gab es dann nur noch als Vasen. Dann kosten die gleich irgendwie 200 oder 180 oder so.
Ja, bei Signatory zumindest.
Ja, genau.
Ich habe auch so ein bisschen Lady-Vibes hier, muss ich sagen. Denn dieses helle, ja, ist es malzig vielleicht auch. Ne? So angebranntes Malz oder sowas ist vielleicht auch das, was man sagen könnte.
Ich hatte vorhin ganz kurz mal in der Nase so Segelboot-Vibes, wo ich gesagt habe, Lack. Habe ich gedacht, so die Farbe, die auf so einem Boot, wenn die Sonne drauf scheint. Und dann noch der Geruch von diesen Tauen.
Altes Tau, kann sein, ne? Ja, so ein bisschen, so ein leichter Muff, haben wir ja vorhin gesagt.
So ein Schiff, so.
So ein leichter Muff.
Aber auch so diese chemische Note von der Farbe, die man auf dem Schiff manchmal so riecht. Aus dem Holzboot.
Also, wirklich?
Ich hier komische maritime Bilder hier. Aber
hatte ich vorhin ganz kurz. Echt cool.
Ja.
Komplexe Bude. Die Gude.
Gute Bude.
Das gefällt mir. Na, das war doch ein Glücksgriff.
Ja, finde ich schon. Also, ich würde mich über den freuen an deiner Stelle.
Ja, also. Ja.
Nee, kann man, komm.
Kann man also auf jeden Fall machen.
Ist kein vierjähriger Loch Lee.
Nee, auch so, vierjähriger Loch Lee. Ich habe noch nie Loch Lee probiert. Von daher wäre ich da auch, auch happy mit gewesen.
Ja, vielleicht.
16 Jahre ist natürlich eine Hausnummer. Das ist natürlich ganz cool. Von daher, supi. Bin mal gespannt. Ja. Ich bringe den auf jeden Fall zur Biermania mit.
Biermania.
Im Werk 2 am 29. und 30. November. Kommt vorbei. Ich habe heute ein fettes Banner bekommen, wo Dram Good draufsteht. 2x1 Meter. Sucht einfach dieses riesengroße Dram Good Banner, wenn er vorbeikommt. Ich stehe da und schenk euch
Tim
ein.
Tim steht hinterm Tresen, ich stehe vorm Tresen.
Genau.
Seht mich, wie ich mir gratis Schnaps erbettle.
Du bezahlst es doppelt, Alter.
Sehr gut.
Genau. Genau, bringe ich auf jeden Fall mit. Das wird cool. Du hast mir vorhin Mucke geschickt, mein Freund.
Ja, habe ich, du. Und zwar, pass auf, also ich bin ein, also wir haben, glaube ich, auf der Playlist auch schon was von Jay Dilla. Ich bin auch ein Riesenfan, du auch, weiß ich auch. Und ich habe gesehen, dass im November 2000, also jetzt.
Im November 2000?
Ja. Ist das Album rausgekommen, aus dem ich den Song geschickt habe.
30. November 2000.
Genau, ja. Das ist 25 Jahre alt. Also nicht auf den Tag, aber das ist eine 25 Jahre alte Platte. Und ich habe die oben als Vinyl im Schrank und so. Und kommt mir gar nicht so lange vor. Als wäre das so lange her.
Ja, aber das,
Ich habe durch Zufall gesehen, hier 25 Jahre, Jay Dilla, wie heißt das Ding hier? Das war von dieser, das ist so eine Serie gewesen.
Welcome to Detroit.
Ja, aber das ist eine Serie. Mir fällt das Label gerade nicht ein. Also das Welcome to Detroit Album, das ist eine Serie von einem Label, die haben von ganz vielen Artists immer ein, von Pete Rock gab es eins, King Britt gab es eins. Ich hab da einige von, die in dieser Serie rausgekommen sind. Und da habe ich einen Track genommen, der ist nur 1,30 lang. Das ist aber, der ist aber richtig, ist Jay Dilla, as it's best. Richtig cooles Ding. Nun ganz cool, quasi ein Interlude lang, aber da ist auf 1,30 so, ist da so viel drauf. Deswegen African Rhythm heißt der, glaube ich. Wenn ich es nicht schon wieder vergessen habe. Genau, ich habe gerade kein Handy hier, deswegen weiß der Tim nur das nur. Und das zweite ist, eine Dub-Band, Twilight Circus Sound System. Über die bin ich auch nur gekommen, weil ich dieses alte Jay Dilla-Ding hatte und dann gedacht habe, ich habe doch damals diese CD gehabt oder Platte gehabt und es war ein anderes Album, aber das Album hatte ich auch noch beim Kumpel mal gehört. Horsey heißt es, ich glaube Mitte der 90er, jetzt sind wir nochmal 5 Jahre zurück. Das waren so Abi-Zeiten. Und das ist so totaler Kifferkram. Aber nett, das ist schöne Dub-Musik. Da haben wir mit Sicherheit extrem viel Joints zugeraucht und haben das gehört. Ist eine holländische Dub-Band. Sehr interessant. Die haben ein paar Platten rausgebracht.
Supi.
Kann man sich auf jeden Fall sehr gut mal, supi, kann man sich sehr gut mal geben. Auch ganze Alben von denen, die laufen so durch. Das ist so netter, etwas experimentellerer Dub. Also nicht so wie die Jamaikaner, die das doch sehr klassisch machen, sondern da geht ein bisschen mehr, wenn es auch noch klassische Vibes hat, aber es geht ein bisschen experimenteller ab. Und in dem Track ist noch eine Gitarre mit dabei und ja, ist ein schönes Ding. Horsey heißt der Song, glaube ich.
Das klingt gut. Packe ich was drauf?
Genau, alter Kram. Alter Mann spielt alten Kram.
Alter Mann spielt alten Kram. Mir fällt bestimmt noch was ein, was ich drauf packe aktuell. Ey, keine Ahnung. Ich höre gerade Sachen, die kann ich nicht auf die Playlist draufpacken.
Ich höre ganz viele Sachen, die kann ich überhaupt nicht auf die Playlist draufpacken.
Ich höre gerade irgendwie wieder viel elektronische Musik. Ich höre gerade ganz viel Hip-Hop. Jetzt hat gerade Moloch Dilemma sein neues Album rausgebracht, Der eiserne Besen, Nummer 3.
Oh, die ist wieder eine neue Auflage rausgekommen. Ja. Ich habe die Single gesehen. Okay, ja. Ich wusste nicht, dass es ein ganz anderes
Album ist. Der eiserne Besen 3 ist draußen. Aber
Moloch geht wirklich nicht, tut mir leid.
naja, für die Playlist vielleicht nicht.
Nee, meine ich doch für die Playlist. Also sonst finde ich den cool, das ist ein cooler Typ. Ich mag den auch, auch wenn der natürlich aneckend ist, aber ich mag die Platten von dem schon.
Ja.
Aber das ist halt nichts, was du hier so gut auf die Playlist packen kannst.
Genau, und dann habe ich letztens... Ist
halt super unschillig.
Ja, na klar, ist halt manchmal ein bisschen anstrengend. Ich habe letztens gesehen, das war bei Instagram und so weiter, diesen ganzen Social-Media-Kanälen, dass der, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, aber ich glaube Thomas Bangalter ein Part von Daft Punk mal wieder in Erscheinung getreten ist. Und zwar hat er ein DJ-Set gespielt in, keine Ahnung wo, ich glaube in Paris irgendwo. Ja, mit so noch Paris. So ein paar Leuten. BCP war noch cool dabei. Fred Again hat da irgendwie mitgespielt. Und ich glaube, irgendjemand war noch dabei. Fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall habe ich das gesehen und fand es irgendwie total cool, dass der wieder in Erscheinung getreten ist und hat da so halt, die haben ja halt die ganzen alten French House Banger rausgehauen. Das heißt, ich höre irgendwie gerade sowas gerade viel, wieder so alte French House Sachen von vor 15, 20 Jahren. Das mag ich gerade sehr. Aber wie gesagt, auch viel Hip-Hop und ab und zu darf es auch mal ein bisschen knallen. Insofern, aber alles Sachen, die würde ich jetzt hier nicht unbedingt.
Nee, ist auch okay. Auf die Playlist. Bei mir scheppert es auch bei vielen Sachen gerade, die ich höre, und die können auch nicht auf die Playlist. Ich muss ja aufgrund von ärztlichen Wünschen, meiner Gesundheit wegen, ein bisschen mehr Cardio machen. Und da brauche ich Banger, da kann ich nicht irgendwie gechillte Sachen oder ein Hörbuch hören oder so, da brauche ich Power, wenn ich auf so einem Stepper stehe. Und deswegen höre ich da momentan auch viel Gangster-Rap und viel wildes Zeug. Und
aber Gangster-Rap ist doch kein. Okay, kannst du da Leistung abrufen?
Ja klar, das macht mich total aggressiv und dann.
Echt?
Wird meine Brust breit und ich würde entweder jemanden gern verhauen oder ich gehe auf den Stepper.
Breit gebaut, braun gebrannt, 100 Kilo Handelbank, ihr kennt mich.
Nee, aber halt den Ami-Kram so aus den 90ern, da gehe ich dann halt ab.
Ja, ja, ja.
Na, da kann ich dann auch richtig gut mich auspowern. Da kriege ich gar nicht mit, dass ich eine Stunde auf so einem Ding draufstehe, wenn das Album so lange geht.
Du glücklicher.
Ja, genau. Und das ist ja, wie gesagt, alter Kram aus meiner Jugend, daher ist alles gut, aber das, wie gesagt, ist auch nicht Playlist-ready.
Ich kann das gar nicht, weil wenn ich zum Beispiel joggen gehe und habe irgendwie Mucke an, mache ich mir auch so motivierende Sachen an und dann ballere ich aber so los, dass ich irgendwie nach 5 Kilometern so tot bin, dass das halt nicht mehr geht.
Naja, du hast ja beim Rap so diese Gleichförmigkeit durch den Rhythmus, ne? Und die 90er, die sind ja immer so 90 BPM oder so, weißt du?
Sollte
ja
vielleicht entspannt. Kein Drum-Bass zum
Nee, Joggen wahrscheinlich hören. Nicht und kein Gabba oder so.
Ja.
Kein Gabba-Techno oder so. Keine Ahnung. Nee, also ich denke, dass das schon passt, aber eben nicht für die Playlist.
Ja. Zuletzt habe ich auch mal wieder in meine alten Sachen, also irgendwie ist ja gerade Limp Bizkit in aller Munde wieder, so dieses Anfang 2000er New Metal. Deren Gitarrist Sam Rivers ist jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, verstorben. Aber zuvor schon waren die übel wieder unterwegs und haben vor allen Dingen in Südamerika riesengroße Shows gespielt und da kriegst du halt Gänsehaut, wenn du das irgendwie gesehen hast, dann habe ich die ganzen Sachen wieder rausgeholt. Damals war meine erste CD, die ich mir habe von einem guten Freund als Sicherungskopie ausleihen dürfen, auf unbestimmte Zeit. War damals Chocolate Starfish.
Du hast die verwahrt, falls dein Haus abbrennt.
Ganz genau, die Sicherungskopie, die lag bei mir.
Ja, genau, ja,
sehr vernünftig. Und das war damals meine erste Sicherungskopie.
Die einzige sowieso.
Das nicht, aber die erste. Und das war so ein Game Changer irgendwie. Und dann auch die Alben davor dann irgendwie nach und nach entdeckt. Da war ich genau drin in diesem Nu-Metal-Kram und dann auch viel Slipknot, Korn und sowas gehört. Da höre ich gerade ab und zu mal wieder rein. Ich war ja jetzt Mitte diesen Jahres auf dem Korn-Konzert hier in Leipzig und das hängt noch so ein bisschen nach. Aber ansonsten, weiß ich nicht, freue ich mich gerade immer auch wieder Autofahrten, einfach was läuft. Und ab und zu läuft da auch Nina Chuba, wenn meine Tochter mitfährt.
Wenn meine Tochter mitfährt, die hat eine eigene Playlist. die sehr umfangreich ist. Die stellt die selber zusammen. Das ist halt so.
Die ist ja schon ein bisschen älter.
Ja, die ist 13, genau. Da läuft halt viel Mucke, keine Ahnung. Ich kenne das alles nicht, aber jetzt kenne ich es natürlich alles, aber so halt irgendwie, was gerade hot ist at school, kriege ich da auf jeden Fall mit. Mhm. Ich habe ansonsten noch eine sehr lustige Nachricht im weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Irgendwo auf so einem Microsoft-Nachrichtenportal. Kanye West hat bei einem Rabbi um Vergebung gebeten für seine Hitler-Anbetung.
Oh, der ist so
und der Rabbi hat ihm irgendwie gesagt,
dass Nackenschläge
hat ihm irgendwie gestreichelt und hat oder hat ihm irgendwie, keine Ahnung, gesagt, dass er Vergebung hat. Ich glaub, der ist ziemlich pleite. Und
ich glaube nicht, dass Kanye West pleite ist.
Ja, ich glaube, der braucht Geld und muss sich da jetzt anstrengen, dass er Fans zurückgewinnt oder so. Mm-mm. Warum das sollte der sonst so einen Move machen, verstehe ich gar nicht. Ach Quatsch, der will jetzt, der wird, die Leute hassen den und deswegen will er jetzt da zurück und wieder Geld verdienen.
Ich glaube, es ist eine ganz, also Kanye West, finde ich, ist eine Persönlichkeit, die kannst du halt total schlecht einschätzen. Dadurch, dass er ja bipolar ist, kann der so und so sein, ne? Der kann halt total cool sein.
Und jetzt und kann der pleite sein und braucht Geld und deswegen
kriegt er kein Engagement
mehr. Keiner kauft die Platten mehr, keiner will was mit dem zu tun haben.
Aber das muss nicht sein, dass der pleite ist. Es kann einfach sein, dass er jetzt getrieben ist und irgendwie vielleicht auch wirklich gecheckt hat.
Ja, aber solche Leute werden doch ausgenommen wie die Weihnachtsgänse, wenn die, weißt du? Ich glaube, selbst wenn der Milliardär war, das Geld ist innerhalb von 2-3 Jahren ausgegeben.
Wie soll denn das gehen? Alter, erzähl keinen Scheiß.
Klar, geht doch ganz schnell. Ist doch so.
Wenn du Milliardär bist.
Ja, aber wenn
ich glaube nicht, dass der Milliardär war. Wenn du keinen
hast, der auf dich aufpasst und dann nur mit so einem irgendwelchen Spastis rumhängst. Die werden den auf jeden Fall gut ausgeplündert. Meine Theorie, jetzt eine ganz wilde Spekulation. Die haben den ausgeplündert und jetzt stellt fest, der braucht Geld. Und was macht er? Er muss sich erstmal bei der Jüdische-Community für seine Hitlerliebe entschuldigen.
Meet Oliver Benen, the Society Expert.
Yes. Habe ich auf jeden Fall kurz gelacht, als ich ihn da gesehen habe, wie er da vor so einem Rabbi gekniet hat. Irgendwie.
Naja. Ich habe ja gerade von French House gesprochen. Weißt du, was wir hier draufhauen? Eins der geilsten French House-Lieder überhaupt, das immer geht, und zwar Stardust, Music Sounds Better With You. Gehört auf jede Playlist. Wirklich.
Ja, dann hau drauf. Ich kenn's nicht. Ich höre es mir dann später an.
Na, ist klar, kennst du das. Also, wenn du das Lied nicht kennst,
sagt mir jetzt nichts, der Song.
Dann kündige ich den Podcast sofort auf.
Der Song sagt mir jetzt nichts, aber wenn ich ihn höre, kenne ich ihn vielleicht. Du musst ihn aber jetzt nicht anmachen. Nicht, dass du noch GEMA-Gebühren zahlen musst.
Nur wenn man es über, ich glaube, 10 Sekunden laufen lässt oder 30, irgendwas war es.
Ich glaube, also alles, was läuft, musst auf jeden Fall du bezahlen. Egal, ob ich das anmache oder du.
Die GEMA hat im Übrigen gerade einen riesengroßen Erfolg gefeiert, ne? Dass die jetzt um Songtexte, und zwar wenn eine KI, in dem Fall ChatGPT, Songtexte verwendet, wie zum Beispiel Über den Wolken von Reinhard May oder irgend sowas, dann müssen die GEMA bezahlen. Und ChatGPT, beziehungsweise was steckt dahinter? OpenAI hat natürlich gesagt, auf gar keinen Fall machen wir das. Und da gab es jetzt ein Gerichtsurteil heute. Und da hat die GEMA gewonnen und die haben gesagt, natürlich müsst ihr das, wenn ihr diese Songtexte in euren Modellen verwendet, dann dürft ihr natürlich auch bezahlen.
Amerika ist der wilde Westen, Europa nicht.
Mhm.
Und von daher sind wir natürlich etwas lahmer, aber dafür
da würde ich mir jetzt als Musikschaffender, ich würde jetzt als Musikschaffender irgendwie mir einen Bot bauen, der jeden Tag 100.000 Prompts reinballert mit meinen Songtexten.
Vielleicht machen das ja sogar einige, wer weiß.
Könnte sein.
Das sind die Geschäftsmodelle von morgen. Wir bluten einfach die großen Anbieter aus.
Ja, das ist wie das Geschäftsmodell von morgen, einen Whisky-Podcast mit KI sprechen zu lassen, was ich ja auch entdeckt habe, was ich sehr, sehr spannend finde. Ich hoffe, dass dieses Geschäftsmodell sang- und klanglos untergeht und die Leute, die Idee dafür hatten, in der Hölle brennen und ja, Qualen
leiden. Du vor allen Dingen spannend, wenn die dann auch noch Whisky trinken. Also welche KI das macht und verkostet.
Denkst du, das ist unser USP? Ich hoffe nicht.
Pass auf.
Hier trinkt der Chef noch selbst.
Hier trinken die Podcaster noch selber. Ich habe heute, ich habe dir erzählt, ich habe vom Rolling Pin, worüber wir ja vor, nicht in der letzten, glaube ich, in der vorletzten Folge geredet haben, in dieser Gastro-Zeitschrift, habe ich ja in der aktuellen, die ich gerade schaue, also die ist nicht aktuell, aber das ist die, die ich gerade lese, da ist ein Artikel drin, den ich noch nicht zu Ende gelesen habe, aber da geht es um das Thema Mocktails und das ist sozusagen jetzt einen neuen Saft-Hype gibt, den man aber nicht mehr Saft nennen darf, sondern Wild Obstessenzen oder so, oder keine Ahnung, ich habe schon wieder vergessen. Auf jeden Fall gibt es jetzt Jahrgangssäfte, die von kleinen Manufakturen hergestellt werden, wo so eine Flasche 150 Euro kostet für so einen Apfelsaft oder so.
Ja, was glaubst du, der Apfelsaft, den ich dir mitgegeben habe, weißt du, was so eine Flasche kostet?
Der kostet nichts. Der kostet die Arbeit meiner Frau, die den Apfelsaft gedreht hat, den du
kannst
uns mitgegeben
hast. Kannst du ja mal den Stundenlohn von dir und deiner Frau zu zweit hochrechnen. Ja, für 3 Liter Apfelsaft, Alter, habt ihr wie lange gestanden?
So, ne? Aber wie gesagt, Jahrgangsapfelsaft für 150 Euro und das wird von den Sommeliers, da werden jetzt die Sommeliers geschult in den Top-Läden, weil es ja immer mehr Menschen gibt, die keinen Alkohol trinken. Und ich hab nur gedacht, irgendwie, also wenn es so weit kommt, dass wir hier Apfelsaft trinken, dann machen wir wirklich den Podcast dicht.
Nö, würde ich nicht unbedingt sagen, weil, doch. Achtung, zweiter Fun-Fact, die Konsumenten und Konsumentinnen von Whisky werden immer jünger. Aktuell.
Ja gut, also wenn wir eine Ausgabe für 8-Jährige machen, dann machen wir Saft, okay.
Nein. Darum geht es gar nicht. Aktuell ist es wohl so, dass in dem Bereich der 22- bis 45-Jährigen, das ist erstens der Hauptbereich.
Also dein Alter.
Das ist quasi die Altersrange, die gerade am meisten Whisky konsumiert.
Wirklich?
Und da ist der Verbrauch um 25% gestiegen.
Von Whisky?
Mhm.
Mit Alkohol drin?
Mhm.
Okay.
Also diese...
Das wird mehr gesoffen.
Nee, die haben vorher quasi sich keinen Whisky geleistet und haben vorher eher günstigere Sachen getrunken. Und dadurch, dass aber, also so stand es sinngemäß in dem Artikel, dadurch, dass ein Umdenken stattfindet, lieber besser, also Premiumisierung eigentlich, lieber besser, ja, dafür weniger, ist in dieser Alterssparte, vor allen Dingen, ich glaube U25 oder so war es da, der Whisky-Konsum wirklich, und es waren Zahlen.
Aber was haben die vorher getrunken? Wodka Orange oder was haben die vorher getrunken?
Pfeffi. Kirsch. Sauren Apfel.
Auch nicht schlecht.
Irgendwelche Alkopops, alles was süß ist. So, und das ist irgendwie weniger geworden. Und diese Premium-Produkte, wo man sagt, okay, man trinkt weniger, dafür etwas Besseres, das ist eben also eigentlich eine coole Entwicklung, muss ich sagen. Aber dadurch, dass die Zahlen natürlich vorher so extrem niedrig waren, weil, also ich erinnere mich ja an mich selber, als ich irgendwie 22 war, da habe ich nicht an Whisky gedacht, weil es halt wirklich, es war halt einfach zu teuer.
Nee, da trinkt man auch Drinks, die scheppern. Da bist du auf einer Party, da willst du Spaß haben.
Genau. Also
ich habe mit 22 mich nicht in die Ecke gesetzt und in irgendeinem Drink geschnüffelt.
Nee, wie gesagt, da gab es bei uns irgendwie Wodka und Club Mate, feuerfrei.
Da bist du schon mir 15 Jahre voraus.
Du bist ja auch alt. So, das war's für heute.
Bevor das hier in Schlägerei ausartet.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
Es war nett, lieber Tim. Es hat Spaß gemacht. So spontan. Wie gesagt, eine Stunde vorher quasi angerufen.
Genau.
Nee, also angerufen, nicht
geschrieben.
WhatsApped.
Ja.
Flasche ist da. Schade, dass wir nicht aufmachen können. Ich so, komm noch rum. Du so, ja, perfekt. Ich komm rum.
Gehen wir jetzt eigentlich noch ans Hops?
Nee, ich muss morgen arbeiten.
Schade.
Sehr schade.
In der nächsten Folge werden wir bestimmt über die letzte oder über die eine Whisky-Messe hier in Leipzig berichten. Und eventuell, wenn alles gut läuft, haben wir einen Gast oder Gäste. Schauen wir mal.
Vielleicht.
Seid gespannt.
Vielleicht können wir gar nicht berichten, weil wir Gäste haben und müssen das später machen. Kann auch sein.
Ja. Und vielleicht sagen wir auch, wir nehmen am Freitag unser Aufnahmegerät mit und setzen uns auf die Messe und zerren einfach die ganzen Leute der Messe vors Mikrofon. Oli hat richtig Bock.
Nee, ich glaube, das mache ich nicht.
Okay, dann lassen wir das. gehabt euch wohl.
Sehr gut. Ich liebe diesen Podcast und ich liebe euch, ihr Zuhörer da draußen.
Oli ist schon wieder glückselig.
Oh, nee, ich bin gut gelaunt. mir macht das echt Spaß, vor allen Dingen, wenn das so spontan ist wie heute und so mit so einer Leichtigkeit dahin gleitet wie heute. Mhm. Und da bin ich dann am Ende des Podcasts auch happy.
Ich habe noch eine Bitte an euch. Ich werde ein Bild von dem Thompson Brothers Mystery Malt auf Instagram posten. Postet doch mal, solltet ihr auch eine Flasche gekauft haben, was bei euch drin war und
oh ja,
wie war denn der Schluck? beziehungsweise wie ist denn der Whisky, den ihr da drin habt? Wäre für mich einfach mal spannend zu wissen, wer von euch und wie viele vor allen Dingen von euch da auch zugeschlagen haben und was dann wirklich drin war. Insofern, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao,
bye, Kakao. Bye, bye, bye.